Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
Und dann ist man vielleicht bei den preußischen Schlössern und Gärten und hört die Flötentöne von Sanssouci. Aber in der Garnisonkirche zeigt sich manchmal auch vielleicht ein historisch schreckliches Preußen. Und dafür einen Ort zu haben, das finde ich sehr wichtig. Und das ist eine große Chance der Garnisonkirche, die da auch ein bisschen eine Platzhalterfunktion erfüllt.
Die Ikone des Nationalprotestantismus, auch die Ikone des Tags von Potsdam, wird 1:1 in, jetzt zumindest in Richtung Breite Straße, hergestellt. Und es wurde 15 Jahre lang die Kontinuität, die preußischen Werte, die christlichen Werte, die mit diesem Bau verbunden sind, propagiert.
Die Garnisonkirche Potsdam wurde schon Deutschlands fragwürdigstes Rekonstruktionsprojekt genannt. Die barocke Hof- und Garnisonkirche war das einzige unmittelbar dem König unterstellte Gotteshaus ganz Preußens. Hier gaben sich 1933 Hitler und Hindenburg die Hand. Und seit über 30 Jahren wird in Potsdam und weit darüber hinaus darüber gestritten, ob der Neuaufbau der Kirche, die im Zweiten Weltkrieg ausbrannte und 1968 in der DDR gesprengt wurde, richtig ist. Derweil ragt der Kirchturm, der seit 2017 gebaut wird, schon unübersehbar hoch hinaus im Zentrum Potsdams. Herzlich willkommen zur Debatte, der zweite Gedanke, zur Frage, ob die neue Garnisonkirche in der Landeshauptstadt Brandenburgs ein Lernort der Geschichte ist. Ich bin Natascha Freundl und ich freue mich sehr, mit zwei exponierten Kennern der Materie sprechen und nachdenken zu können. Paul Neute ist Professor für Neuere und Zeitgeschichte an der Freien Uni Berlin und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Stiftung Garnisonkirche. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie hier sind. Hallo, Paul Neute.
Ja, hallo, Frau Freundl.
Und Philipp Oswald ist einer der schärfsten und vielleicht der wortführende Kritiker des Neuaufbaus der Garnisonkirche. Philipp Oswald ist Professor für Architekturtheorie an der Uni Kassel und von dort ist er uns auch zugeschaltet. Ich grüße Sie ganz herzlich, Philipp Oswald.
Hallo nach Berlin.
Wir beginnen wieder gewissermaßen zum Warm-up mit ersten Gedanken zu 5 Stichwörtern. Und da liegt es sehr nahe, erst einmal auf diesen Begriff Garnisonkirche zu kommen. Was bedeutet das eigentlich, Paul Neute?
Mir war die Garnisonkirche und dieses Projekt und dieser Begriff zuerst fremd, aber inzwischen sehe ich darin eine Chance für eine schwierige Erinnerung an Preußen, an das Verhältnis von evangelischer Kirche, Staat und Militär, die wir nutzen sollten.
Garnisonkirche, Philipp Oswald.
Naja, ist die Verbindung von Militär und Kirche, das fällt mir schwer, muss ich gestehen. Da habe ich Bauchweh.
Sie haben einen Begriff in die Debatte eingebracht, der mir auch neu war und zu dem ich Sie bitten würde, ein bisschen expliziter zu werden. Nationalprotestantismus. Philipp Oswald.
Ja, das ist den heutigen Generationen nicht so bekannt. Der deutsche Nationalismus war auch religiös geprägt, vor allem protestantisch. Und das kommt in diesem Begriff zum Ausdruck. Es gab eine christliche Sendung im deutschen Nationalismus.
Was sagen Sie dazu, Paul Neute?
Genau so ist es. Und heute in mehrfachen Wandlungen und Mutationen der Nachkriegszeit ist die evangelische Kirche Teil der demokratischen Zivilgesellschaft, oft staatskritisch, eher links, oft pazifistisch. Und das spürt man auch in diesem Projekt.
Ein Datum, das mit der Garnisonkirche Potsdam eng verbunden ist, ist der sogenannte Tag von Potsdam. Sagen Sie uns bitte mehr dazu, Paul Neute. Mhm.
Also der Tag von Potsdam, der 21. März 1933, 8 Wochen nach dem Hitler-Reichskanzler geworden ist. Sie erwähnten es schon, der Handschlag zwischen Hindenburg und Hitler. Der Reichstag hatte gebrannt und deswegen musste ein neuer Versammlungsort für die Eröffnung des Reichstags gefunden worden. Und das wurde die Garnisonkirche, ein brauner und schwarzer Tag für die Garnisonkirche, Symbol für vieles, das mit dem Nationalsozialismus sich verbindet und mit auch dem nationalprotestantischen Fundierung des Nationalsozialismus, aber nicht die Ursache des Nationalsozialismus.
Philipp Oswald, Tag von Potsdam, woran denken Sie da?
Ja, leider kein Missbrauch der Kirche, wie es so oft heißt. Es war Otto Dibelius, der das mit auf den Weg gebracht hat als leitender Kirchenführer. Und es ist eine Radikalisierung von Traditionen, die durchaus auch vorher schon in der Kirche präsent waren.
Ein anderes Gebäude, das eng mit der Geschichte und dem Streit um den Neuaufbau der Garnisonkirche verbunden ist, ist das Rechenzentrum. Philipp Oswald, helfen Sie uns weiter.
Ja, das ist ein Gebäude aus der DDR von 1971 für Datenverarbeitung, also frühe Digitalisierung. Wirft genauso viele Emotionen auf, fast wie die Garnisonkirche, in Begeisterung und Ablehnung, aus vielerlei Gründen.
Paul Neute, wie blicken Sie auf das Rechenzentrum?
Ja, für die, denen es nicht so vor Augen steht, ein weißer Kubus, der unmittelbar, wirklich sozusagen 80 Zentimeter ist da der Minimalabstand ungefähr zwischen dem entstehenden Kirchturm und diesem Rechenzentrum. Ich würde sagen, es ist eine zweite Irritation in diesem ganzen Projekt, vielleicht auch eine produktive Irritation.
Das werden wir noch sehen. Versöhnung ist ein Begriff, mit dem die Stiftung und die Fördergesellschaft zum Wiederaufbau der Garnisonkirche immer wieder hantiert. Was bedeutet Versöhnung für Sie, Paul Neute, in diesem Zusammenhang?
Ja, ist ein schwieriger Begriff. Wir betonen als wissenschaftlicher Beirat auch immer, dass man gerade auch aus einer deutschen Position, aus der Position der deutschen Geschichte nicht einfach sozusagen feist sich hinstellen kann und Versöhnung proklamieren mit den Opfern, die das vielleicht noch gar nicht tun wollen oder können. Man kann das nur in Demut anbieten. Aber das geschieht ja auch an diesem Ort sehr intensiv, zum Beispiel durch die Arbeit der Nagelkreuzkapelle in dieser internationalen Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry.
Philipp Oswald, Versöhnung.
Ja, Herr Neute hat es ja schon angedeutet. Es ist in dem Kontext von Holocaust und Nationalsozialismus ein sehr problematischer Begriff. Und er ist in christlichen Traditionen auch nicht unumstritten. Es gibt auch die Debatte über Täterschutz, über Versöhnung.
Und über all diese Fragen werden wir jetzt noch ausführlicher sprechen. Zunächst einmal, Paul Neute, Sie sind seit 2018 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Stiftung Garnisonkirche, mit der auch andere große Namen verbunden sind. Der Kuratoriumsvorsitzende dieser Stiftung ist Wolfgang Huber, der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Schirmherr des Bauprojekts. Erklären Sie uns doch bitte, warum der Wiederaufbau der Garnisonkirche wichtig und richtig ist.
Ja, zunächst kann man vielleicht mal ganz unbefangen sagen, dass es natürlich immer viele solche Ideen und Projekte gibt und möglicherweise würde die Welt auch ohne den Wiederaufbau der Garnisonkirche ganz gut zurechtkommen. Ich bin ja in das Projekt eingestiegen, als die Entscheidung für den Wiederaufbau des Turmes, die Rekonstruktion, den Wiederaufbau des Turmes gefallen war und habe mich dann intensiv damit auseinandergesetzt und habe zunehmend, glaube ich, für mich erkannt. Erstens, das ist ein Projekt, das auf dem Weg ist und es wäre jetzt auch unsinnig, das zu stoppen. Es geht darum, dem den richtigen Inhalt zu geben. So, und daran arbeiten wir auch als wissenschaftlicher Beirat, das inhaltliche Profil zu schärfen, auch der Stiftung und anderen Playern, aber nicht zuletzt auch der Stiftung, da kritisch auf die Finger zu schauen. Aber um es mal positiv und stärker inhaltlich zu sagen, ich sehe darin schon eine große Chance für etwas, das fehlt, nämlich einen erlebbaren, erfahrbaren, auch sozusagen physisch existenten Ort zu schaffen für schwierige Teile unserer Erinnerung, gerade auch in Potsdam und in der Potsdam-Berliner Landschaft. Ja, Preußen wird ja immer mehr zu einer Leerstelle, zu einem Vakuum der Erinnerung. Also meine Studierenden wissen schon kaum mehr, was das überhaupt gewesen ist. Aber es ist doch nun wirklich hier in Berlin, Brandenburg und darüber hinaus unglaublich wichtig. Und dann ist man vielleicht bei den preußischen Schlössern und Gärten und hört die Flötentöne von Sanssouci. Alles so weich gezeichnetes Preußen. Aber in der Garnisonkirche zeigt sich ein schroffes, ein widerborstiges, manchmal auch vielleicht ein historisch schreckliches Preußen. Und dafür einen Ort zu haben, das finde ich sehr wichtig und das ist eine große Chance der Garnisonkirche, die da auch ein bisschen eine Platzhalterfunktion erfüllt, zum Beispiel für ein, wäre vielleicht auch eine neue Initiative, für ein großes Museum für preußische Geschichte, das nach meinem Eindruck dezidiert fehlt in unserer Erinnerungslandschaft.
Also von außen betrachtet kann man den Eindruck gewinnen, dass die Akteure, die sich so stark für diesen Neuaufbau einsetzen, auch gewissermaßen einen Lernprozess mit sich selber und mit der preußischen Geschichte in Gang gesetzt haben, der längst nicht abgeschlossen ist. Und der wissenschaftliche Beirat, dem Sie vorsitzen, Paul Neute, der ist ja auch vom Schirmherr Frank-Walter Steinmeier vom Bundespräsidenten gewünscht gewesen und ins Leben gerufen worden.
Ja, richtig, genau. Und das sind ja auch, also wir bewegen uns hier in einem Geflecht, sonst hätte ich meine Mitwirkung da auch nicht zugesagt, bewegen uns hier in einem Geflecht von demokratischen Institutionen wie dem Bundespräsidenten oder dem Bundestag und Akteuren der Zivilgesellschaft, das wirklich sozusagen mit beiden Füßen in der Mitte unserer Demokratie und der Zivilgesellschaft steht. Und ja, da fällt es dann nicht allzu schwer, da auch kritisch-konstruktiv mitzutun.
Kritisch-konstruktiv und kritisch exponiert sind Sie, Philipp Oswald, zweifellos. Ich habe das vorhin ja schon ein bisschen angedeutet. Sie haben vergangenes Jahr 2020 den kritischen Lernort Garnisonkirche mit begründet. Und ich bin über den Streit erstmals überhaupt aufmerksam geworden durch Ihre regelmäßigen Pressemitteilungen und E-Mails, Philipp Oswald. Warum ist der Wiederaufbau der Garnisonkirche Ihrer Meinung nach, naja, zumindest kritikwürdig, vielleicht auch ganz falsch?
Also ich bin an das Projekt gestoßen 2016, da habe ich an einem Fernsehgottesdienst teilgenommen und der atmete die Idee der Kontinuität, indem dort in dem Gottesdienst Politiker, Bundeswehroffizier und Pfarrerinnen auftraten. Und das skizziert vielleicht kurz, worum es geht. Die Frage ist, ist das, was da passiert, das, was Herr Neute sagt, ein kritischer Lernort für preußische Geschichte oder passiert da nicht was ganz anderes? Und man muss einfach sich die Genese des Projektes angucken und auch das, was es heute darstellt, auch wenn der wissenschaftliche Beirat gute Inhalte inzwischen beibringt, es wird die Ikone des Nationalprotestantismus, auch die Ikone des Tags von Potsdam, wird eins zu eins, in jetzt zumindest in Richtung Breite Straße, hergestellt. Und es wurde 15 Jahre lang die Kontinuität, die preußischen Werte, die christlichen Werte, die mit diesem Bau verbunden sind, propagiert. Und das ist nicht nur falsch, das ist abgründig. Und auch der Bundespräsident macht mal Fehler.
Steigen wir doch dann mal in die Geschichte ein und nehmen wir Sie beim Wort, Philipp Oswald. Und ich gebe weiter an Sie, Paul Neute. Wofür stand noch mal konkreter die Garnisonkirche erstmal bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs?
Ja, erstmal ist das ja eine lange Geschichte, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs von 200 Jahren ungefähr gesprochen, seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Also da sind wir sozusagen in der Zeit.
1730 begann der Bau.
Genau, in der Zeit Friedrichs II. Oder noch seines Vaters. Sozusagen die klassische Zeit des wachsenden, groß werdenden Preußen und auch des Preußen als Militärstaat. Also auch diese Ambivalenz, von der schon die Rede war, die steckt ja auch schon tief im 18. Jahrhundert und in Friedrich dem Großen und seiner Aufklärungsbegeisterung einerseits und seinem Militarismus, seinen Eroberungsfeldzügen, schlesische Kriege und so weiter, die auch noch manche U-Bahn-Stationen und so weiter hier in Berlin ja auch erinnern. Westberlin steckt da ja auch noch tief drin. Und es erinnert in Potsdam auch eben sehr stark daran, dass Preußen auch, nicht nur ein Aufklärungsstaat, aber auch ein Militärstaat gewesen ist und Potsdam eine Militärstadt gewesen ist. Insofern war es auch nicht die einzige Garnisonkirche. Und ich finde auch die Erinnerung daran, dass unsere Gesellschaft bis, ja man kann ja gar nicht sagen bis 1945, ne, ich glaube da sind wir uns einig, Herr Oswald, im Grunde bis 1990 und bis danach, vielleicht kann man auch sagen bis zur Aussetzung der Wehrpflicht in der Bundesrepublik vor einigen Jahren erst auch noch eine stark militärisch geprägte Gesellschaft geblieben ist. Und das ist etwas, das aus unserem Erinnerungsraum, aus dem Gegenwartshorizont, aus dem Erlebnishorizont der Jüngeren, die jetzt aufwachsen, ganz zu entschwinden droht. Und wie zentral eigentlich Militär auf der Straße, in der Gesellschaft, in den Läden, beim Friseurbesuch oder ja, also in allen Kontexten gewesen ist, das kann man sich eigentlich in der Potsdamer Geschichte sehr gut klar machen, wenn man konkrete Anhaltspunkte dafür hat. Also das war die Kirche, wo die Soldaten beteten und ihre Gottesdienste feierten, weil sie auch als Christen sich verstanden, und das ist ja auch ein gutes Recht, wir haben ja auch heute, wäre ein anderer Streitpunkt, noch eine Militärseelsorge. Und der Punkt, wo das dann in ja, einen Militarismus umschlägt, den wir heute mit Recht kritisieren, über den muss man dann scharf diskutieren. Ja, wo werden die Soldaten in den Krieg geschickt? Das natürlich nicht nur in Preußen und nicht nur in Deutschland, zum höheren Ruhme Gottes. Mhm. Gotteskrieger kennen wir heute auch in anderen Kontexten.
Herr Nolte, Sie sagen, es gibt viele Garnisonkirchen, aber stimmt diese Information, dieses einzige unmittelbar dem König, dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm dem Ersten unterstellte Gotteshaus ganz Preußens?
Der Punkt ist ja, dass Sie sagen, das ist das Symbol des preußischen Militarismus. Es ist die einzige Kirche, dem König unterstand. Es war ja auch die Grablege von Friedrich Wilhelm I. Und Friedrich II. Und man muss auch sagen, es ist ja nicht also jetzt irgendwie christliche Seelsorge für die Soldaten. Was ist denn da passiert? Dort hat man den Obrigkeitsglauben den Soldaten ins Gehirn gehämmert. Nämlich die Demut und den Gehorsam gegenüber Gott und eben halt auch dem weltlichen Führer, was erstmal der preußische König war und dann später der Kaiser. Und das geht einher halt mit den Eroberungen Schlesiens, die Herr Nolte ja schon benannt hat, den polnischen Teilungen. Das geht mit der Niederschlagung der Revolution 1848 und 1918. Das geht mit den Kolonialkriegen und dem Völkermord an den Herero und Nama einher. Das geht mit dem brutalen schon Ersten Weltkrieg und auch völkischem Gedankengut und dann eben halt auch dem Zweiten Weltkrieg einher und auch dem Rechtsradikalismus der Weimarer Republik. Also das ist wirklich eine harter Tobak, diese Geschichte.
Und wahrscheinlich, Herr Nolte, war es kein Zufall, dass nun eben diese Garnisonkirche in Potsdam der Ort war, an dem am 21. März 1933 Hitler und Hindenburg sich die Hand gaben, Hitler sich vor Hindenburg verbeugte und damit salonfähig wurde in der Tradition des Kaiserreichs.
Ja, aber die Inszenierung in der Garnisonkirche, in und vor der Garnisonkirche, dient hier in erster Linie. Dafür ist dieser Tag von Potsdam ja auch bis heute vor allen Dingen in den Geschichtsbüchern sozusagen die Aussöhnung, der Handschlag mit den alten bürgerlichen Eliten. Wir haben hier die revolutionäre Dynamik des Nationalsozialismus, die auch vielen bürgerlichen, und dazu gehörten auch viele nationalprotestantische, 1933 und auch schon davor suspekt war. Und nun kommt dieser Handschlag des Reichspräsidenten und natürlich auch militärischen Führers, das war ja sozusagen der Ruhm und die Reputation Hindenburgs, auf deren Grundlage er dann auch 1925 Reichspräsident wurde, kommt dazu. Also diese Aussöhnung an dieser Stelle beim Tag von Potsdam nicht in erster Linie zwischen sozusagen Thron und Altar oder Führer und Kirche, sondern zwischen dem neuen radikalen Nationalsozialismus und den bürgerlichen Eliten, die sich dann daran angepasst haben.
Ja, nicht nur bürgerlich, ich meine, die Hohenzollern gehören auch die, dazu.
Ja, auch die, naja, aber Reichstag und naja, aber richtig.
Und dann wurde die Kirche beim Bombenhagel auf Potsdam im April 1945 schwer beschädigt, brannte aus, war aber nicht einsturzgefährdet. Und in der DDR dort eine Heiligkreuzgemeinde war dort aktiv von 1950 bis 1968. Herr Oswald, wie hat die gewirkt?
Nein, das ist eine sehr bemerkenswerte Geschichte und man muss sagen, es ist leider auch eine Geschichte, die mit dem Wiederaufbauprojekt verdrängt und eliminiert worden ist. Man hat sich gesagt, wir müssen hier einen Bruch machen und hat sich umbenannt. Die Militärgemeinde gab es erstmal nicht mehr, es gab keine Soldaten. Es gab die Zivilgemeinde und die hat sich dann 1949 beschlossen, in Heiligkreuzgemeinde umzubenennen und hat eine sehr engagierte Arbeit gemacht und das geht dann auch über 68 hinaus. Die Gemeinde hat sich gewehrt gegen den Abriss. Das war so eigentlich so mit die wichtigsten Akteure, die sich gewehrt haben, weil die Kirchenleitung auch zum Teil andere Pläne hatte, andere Prioritäten setzte. Sie wurde dann für den Abriss entschädigt und bekam eine relativ großzügige Entschädigung und hat dann eine sehr engagierte Friedensarbeit auch über die Mauer hinweg gemacht, also auch mit Verbindung nach Westdeutschland, nach Frankreich und so. Und war dann auch so ein bisschen so eine Keimzelle auch für die Revolution von 89 und den Umbruch. Das ist eine sehr interessante Geschichte, aber inzwischen, die Gemeinde hat sich auch gegen den Wiederaufbau gewehrt, aber sie ist inzwischen aufgelöst, sie ist fusioniert mit einer anderen Gemeinde und die gibt es nicht mehr.
Herr Nolte, das ist ja ein schwerer Vorwurf, dass diese Geschichte verdrängt wurde im Neuaufbau. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, verdrängt, eliminiert, haben Sie ja so gesagt, Herr Oswald, das würde ich nicht sagen, aber es stimmt schon, das ist eine sehr lebhafte und interessante Geschichte, die auch in der Dauerausstellung ja aufgenommen werden soll. Die Ausstellung soll ja auch übrigens bis an die Gegenwart heranführen und auch die Kontroversen um den Wiederaufbau auch selber zum Gegenstand der Ausstellung machen, aber natürlich auch die Existenz der Gemeinde in den Wiederaufbauplänen und besonders seit den 2000er Jahren stand dann ja ein anderer Gedanke im Vordergrund, diese internationale Nagelkreuzgemeinschaft. Die Deutschen haben den Dom von Coventry und die Stadt Coventry in Schutt und Asche gebombt und aus den Trümmern und aus den Nägeln, die noch aus dem Schutt und dem verbrannten Holz sozusagen aus dem Dachstuhl übrig waren, ist dann in Coventry so ein Nagelkreuz, also ein mit großen Zimmermannsnägeln, so kann man sich vorstellen, gebildetes Kreuz als christliches Symbol und als Symbol der Versöhnung gemacht worden, das sozusagen jetzt zum Symbol und Ausgangspunkt einer weltweiten Versöhnungsgemeinschaft geworden ist, der sich sozusagen unter der Schirmherrschaft von Coventry aus dann andere Kirchen und Gemeinschaften auch anschließen können. Und so ist das jetzt eben auch mit der Nagelkreuzgemeinde und Kapelle in Potsdam.
Aber da ist vielleicht interessant anzumerken, in Coventry hat man ja die Kirchenruine nicht wieder aufgebaut, sondern als Ruine belassen, um genau an diese Zeit zu erinnern.
Aber Herr Oswald, würden Sie, das wollte ich Sie fragen, der Sprengung der Garnisonenkirche noch in der Zeit von Walter Ulbricht in der DDR, würden Sie das als Verbrechen bezeichnen?
Ja, Verbrechen ist so wahnsinnig moralisch aufgeladen. Es war falsch. Es war eine kulturelle Schandtat, wenn man so will. Es war natürlich ein interessantes, bedeutendes Gebäude, auch keine schlechte Architektur. Und war natürlich ein Ort deutscher Geschichte, ist es natürlich immer noch der Ort. Man muss es aber so, weil das immer so moralisierend gesagt wird, also es ist auch in Westdeutschland viele Gotteshäuser abgerissen worden. Ich möchte mal erinnern, dass in West-Berlin mehr Synagogen nach 45 zerstört worden sind als vor 45, also auch in der Reichspogromnacht durch die Nazis. Also so ein bisschen dieser moralische Überschwang, wie entsetzlich war das DDR-Regime. Da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen das kontextualisieren, wie das in der Nachkriegszeit in Deutschland zuging, West wie Ost.
Und wir müssen, glaube ich, dringend kontextualisieren, wer sich wann den Wiederaufbau dieser Kirche gewünscht hat, angestoßen hat. Erzählen Sie uns mehr darüber, Paul Neulte, also der Kirchturm, um den geht es ja erstmal, der wird jetzt seit 2017 Stein auf Stein hochgezogen, soll Ende 2023 eingeweiht werden. Auf wessen Wunsch hin?
Ja, auf vielfältige und ganz unterschiedliche Wünsche und Konstellationen hin und Akteure hin. Also wir waren ja bei der Sprengung angelangt. Für einen Teil der Potsdamer Stadtgesellschaft blieb das eine Wunde und eine sozusagen subjektiv empfundene Schandtat, die einfach korrigiert werden sollte, jetzt wo die Möglichkeit dann im Wiederverein Deutschland dazu besteht. Und dann überlagerte sich das auch mit Interessen, die heute auch immer noch eine große Rolle spielen, die ja sozusagen von der Schönheit des Stadtbildes. Wir wollen das historische Potsdam als Stadtbild wiederherstellen. Also sozusagen ein, wie auch immer man diese Form der Ästhetik bewertet, aber zunächst einmal ein ästhetisches Interesse, das sehr stark sich ablöst von den politischen Inhalten oder den historischen Inhalten und Streitpunkten, die wir hier diskutieren. Da gibt es auch Akteure, die sich das vor allen Dingen auf die Fahnen geschrieben haben, zum Beispiel eine Bürgerinitiative mit dem Namen Mitte schön, also die Potsdamer Mitte soll wieder schön werden. Da klingt ja genau diese Form des ästhetischen Anspruchs an. Das muss man auch respektieren. Und dann kamen andere Akteure natürlich dazu. Die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung hat schon sehr früh 1990 erklärt, dass auch sozusagen das Potsdamer Stadtbild auch wieder hier und da korrigiert, aufgebaut, rekonstruiert werden soll, auch mit Einbeziehung der Garnisonkirche. Und es gab auch andere Interessen, zum Beispiel aus rechtskonservativen, rechtsextremistischen, militaristischen Kreisen, die auch ein starkes Interesse hatten daran, dieses Erinnerungszeichen an die militärisch-preußische Tradition, die sie noch ganz stark positiv sahen, wieder aufzubauen und da einen Anknüpfungspunkt dafür zu schaffen. Und ja, von den Schlacken dieser Anfänge muss sich die Stiftung und muss sich das Projekt befreien, hat das nach meinem Eindruck auch weitgehend auch getan.
Der Sprecher der Stiftung Garnisonenkirche, Wieland Eschenburg, der gehört ja damals 1990 zur Stadtverordnetenversammlung und der war damals vom Neuen Forum da und hat sich stark gemacht für den Wiederaufbau. Ein Vorwurf, Philipp Oswald, den Sie ja sehr stark machen in der Diskussion, ist eben der, dass die Einflüsse rechtsextremer Kräfte da entscheidend waren. Wie begründen Sie das?
Das ist einfach ein geschichtlicher Fakt, muss man leider sagen. Und auf der Webseite der Stiftung Garnisonkirche konnte man noch 2015 lesen, Anstoß aus Iserlohn als ein Menüpunkt. Also das war bis vor wenige Jahren, seitdem ich das irgendwie versuche zu skandalisieren, auch völlig unstrittig, dass das der Ausgangspunkt war. Max Klar, Bundeswehroffizier aus Iserlohn, selber Sohn eines Wehrmachtsoffiziers und zunehmend dann rechtsradikal, damals noch nicht so explizit und deutlich, hat 84 begonnen, erstmal das Glockenspiel der Garnisonkirche in Potsdam auf seiner Bundeswehrkaserne nachzubauen und hatte schon so ein bisschen die Idee, man könnte doch in Potsdam die Kirche wieder aufbauen. Als dann der Mauerfall kam, ist er sofort nach Potsdam und diesen erwähnten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, den Herr Neute gerade benannt hat, der bezieht sich nämlich genau auf Herrn Klar und seine Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel, weil die Stadtverordneten begrüßen die Aktivitäten von Herrn Klar. Er schenkt das Glockenspiel der Stadt, das heißt sein Verein, das die Traditionsgemeinschaft, das wird mit 1991 mit Hilfe von Herrn Eschenburg sehr schnell aufgebaut und eingeweiht mit vielen Ehren, mit Manfred Stolpe. Und Max Klar wirbt ein Jahrzehnt lang für den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Das geht von 1990 bis 2000. Und in diesen 10 Jahren sammelt er nicht nur viel Geld, sondern überzeugt in Politik und Presse. Und der Ausgang des jetzigen Projektes ist ein Treffen zwischen Herrn Klar und Herrn Huber im Juli 2000. Und Herr Klar skizziert seine Idee für diesen Wiederaufbau. Und ich muss leider sagen, dieser Idee folgt die Stiftung bis heute, was das Bauliche betrifft. Der Dissens entstand dann über welche christliche Praxis, welcher Gottesdienst soll in dieser Kirche stattfinden. Da haben sich dann die Welten ganz klar geschieden. Kein Mensch sagt, dass der Bundespräsident, die Stiftung oder der wissenschaftliche Beirat rechtes Gedankengut verbreiten, sondern das Problem ist, dass die Konzeption des Projektes darauf fußt und heute das dem Projekt noch anhaftet, auch wenn inzwischen manch anderes dazugekommen ist.
Mir hat der Sprecher der Stiftung Wieland Eschenburg gesagt, dass sie sehr schnell die 7 Millionen, die Max Klar an Spenden gesammelt hat, unter rechtsgerichteten militaristischen Freunden vor allem, von sich gewiesen hat als vergiftetes Geschenk.
Das ist gelogen. Es tut mir leid. Man hat sogar noch in 2010, 2011 überlegt zu klagen, um an dieses Geld zu kommen. Man hat immer die Tür offen gelassen. Man hat gesagt, man hat sich nicht erpressen lassen. Man wollte keine Gottesdienste in der Idee von Herrn Klar. Da wollte man frei sein. Das ist ja auch richtig und ich denke auch selbstverständlich. Aber das Geld wollte man lange, lange haben. Herr Klar hat es dann...
Aber es ist da nicht angekommen. Es ist nicht genommen worden.
Herr Klar hat es nicht rausgerückt. Man hat es nicht abgelehnt. Herr Klar hatte Forderungen damit verbunden, die man nicht folgen wollte.
Ja, aus guten Gründen nicht folgen wollte.
Ja, das bestreite ich ja gar nicht.
Also Forderungen zum Beispiel, dass man keine homosexuellen Paare traut, dass Frauen dort nicht predigen dürfen.
Ja. Das ist doch eine klare inhaltliche Distanzierung. Also, dass die, wenn Sie sagen, Herr Oswald, dass die Konzeption des Projektes noch darauf fußt, also unter Konzeption verstehen wir doch die inhaltlichen und die substanziellen Grundlagen. Das kann man doch angesichts dieser Situation nicht sagen. Ja, naja. Also, das war vielleicht eine, wo, aber auf die Idee, ich finde, Sie führen das manchmal so etwas so monokausal dann zurück. Klar spielte Klar eine Rolle, aber man muss ja nicht Klar heißen oder mit ihm in Berührung gekommen zu sein, um in Potsdam den Wunsch geäußert zu haben. Und das galt für sehr viele. Lasst uns die Garnisonkirche, lasst uns das Schloss, lasst uns, was weiß ich, viele zerstörte Bauten wieder rekonstruieren. Das ist ja eine Idee, die auch anderswo und überall in der Welt und sicher auch in Potsdam mehr als naheliegend war, ohne dass man sie deswegen gutheißen muss.
Sie haben natürlich völlig recht, das ist vielschichtiger. Es lässt sich jetzt nicht alles auf Herr Klar rückführen, das würde selbst ich nicht tun. Und Herr Klar ist das Interessante, aber das ist ja, macht ja auch genau das Problem aus. Herr Klar Position war anschlussfähig in die gesellschaftliche Mitte. Und es war auch anschlussfähig an Teile der Bürgerbewegung. Wir wissen ja auch, das Neue Forum hat sich zum Teil nach links bewegt, zum Teil nach rechts bewegt. Ich will nicht behaupten, dass jeder, der das Projekt unterstützt, irgendwie zweifelhaft ist, überhaupt nicht. Sondern ich sage, ohne Herrn Klar hätte es dieses Projekt nicht gegeben. Und wenn die Kirche von sich aus dieses Projekt gemacht hätte, wäre es, oder der Staat, weil letztendlich ist es jetzt ein Bundesbau, dann hätte es eine andere Konzeption, als die es heute hat. die Klarschen Ideen sind in dem Ding immer noch eingeschrieben. Und das ist mein Problem.
Stein des Anstoßes. Und nochmal ein zusätzlicher Debattenpunkt war das Glockenspiel, das unweit des Rechenzentrums, unweit des Bauprojektes auf der sogenannten Plantage steht, dass eben der Neuabguss des alten Glockenspiels ist, initiiert von Max Klar. Das wurde jetzt im Juli 2021 unter Denkmalschutz gestellt. Wie beurteilen Sie das, Paul Nolte?
Ja, seltsam. Also wir haben uns auch als wissenschaftlicher Beirat dann mit dem Glockenspiel auseinandergesetzt, kurz nachdem wir uns auch konstituiert hatten, weil es da auch dann Fragen gab. Das Glockenspiel, dessen Entstehungskontext, wie auch gerade auch der Oswald auch skizziert hat, Iserlohn, Max Klar, Nachguss, ist übersät mit revanchistischen, militaristischen Einschreibungen, ganz buchstäblich. Und sicher, das kann man historisieren, das gehört in den Kontext der Zeit, in der es auch entstanden ist, der 1980er Jahre in der Bundesrepublik, in der auch die vertriebenen Verbände noch teilweise revanchistische Positionen hatten. Und so historisiert kann man sich das natürlich als ein sozusagen geschichtliches Anschauungsmaterial auch vorstellen. Ja, da steht dieses Glockenspiel nicht wieder, um Gottes Willen, die Glocken in den Turm hängen. Da passen sie zum Teil auch gar nicht rein, war auch dann eben nicht vorgesehen. Aber man kann das natürlich dahin stellen, wo es jetzt steht und dann Schilder dran machen und sagen, hier, schaut euch an. Fände ich sogar ganz reizvoll, haben wir auch damals in dem Gutachten auch so argumentiert. Aber dafür reicht aber keine Unterdenkmalschutzstellung, sondern dann muss man das einbetten auch in einen größeren Geschichtsort. Vielleicht ist das ja auch noch ein Stück Zukunft dann, ja, wo dann dran steht, guckt euch mal an, wie der Revanchismus und Militarismus in der Bundesrepublik der 80er Jahre aussah. Das hätte gerade auf ehemaligem DDR-Boden auch eine gewisse ironische Pointe. Aber unter Denkmalschutz im Sinne von erhaltenswürdig kann man darüber streiten, wie bei vielen unter Denkmalschutzstellungen.
Philipp Oswald, haben sich Stiftung, Stadt und Bund nicht klar genug von rechts abgegrenzt in diesem Zusammenhang?
Ja, ich meine, das bei dem Glockenspiel ist ein interessantes Beispiel. Das hat die Fördergesellschaft für den Wiederaufbau bis 2019 betrieben, bis wir dann mit einem offenen Brief das problematisiert haben und dann auch, da bin ich im wissenschaftlichen Beirat auch dankbar, Herrn Nolte, der auch sofort bestätigt hat, das geht so nicht. Das war ja genau so ein Beispiel dafür, dass das nicht richtig erfolgt ist. Und das kann man sehr viel sagen über auch die ganzen Argumentationen seit dem Ruf aus Potsdam 2004. Dieser Ruf aus Potsdam ist für mich ein Skandal und der ist aber nach wie vor die Basis der Stiftungarbeit. Die Stiftung müsste sich von diesem Ruf aus Potsdam distanzieren, meine ich.
Der Ruf aus Potsdam, das ist der Spendenaufruf für den Wiederaufbau. Und in diesem Aufruf ist zum Beispiel vom Missbrauch der Garnisonkirche durch die Nationalsozialisten die Rede.
Der ist revanchistisch, er ist geschichtsverfälschend und das ist das Problem. Ich bin, glaube ich, in vielen Dingen fachlich mit dem wissenschaftlichen Beirat der Stiftung ganz eins. Aber das Problem ist, dass der wissenschaftliche Beirat nur ein Teil des Geschehens ist und auch erst sehr neu dabei ist.
Halten wir mal fest. Äußerlich wird es ja deutliche Friedensbotschaften an der Kirche, am Neuaufbau des Turms, und über den sprechen wir jetzt erst einmal, der wächst ja zusehends und ist Realität. Die sind ja nicht zu übersehen. Also es wird ein Lukas-Zitat ebenerdig quasi eingearbeitet in den Stein, richte unsere Füße auf den Weg des Friedens in 5 Sprachen, Russisch, Polnisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Jetzt ist ja noch umstritten, wie der äußere Schmuck aussehen wird. Zunächst ist ja erstmal nur die Form der Kirche rekonstruiert, äußerlich.
Des Kirchturms,
ganz genau. Die Frage ist, Herr Nolte, was soll denn dann im Inneren stattfinden? Dauerausstellung wurde schon angesprochen, es gibt Seminarräume. Was sollte dort rein im Sinne dann auch von Aufklärung und Versöhnung?
Ja, also die Stiftung stellt ja ihre Arbeit, auch die Nagelkreuz-Gemeinde, ihre Arbeit unter so einen Dreiklang, wie es heißt, oder also ein dreigliedriges Motto, könnte man auch sagen. Geschichte erinnern, Verantwortung lernen, Versöhnung leben. Man kann das so als Ausgangspunkt auch erstmal der Arbeit nehmen, die dort geplant ist. Und Ja, das finde ich auch erstmal ein plausibles Projekt, Geschichte erinnern. Das heißt, vor allen Dingen hier in der Dauerausstellung auch, natürlich auch in dem Bau selber, aber dann auch in einer differenziert gestalteten Dauerausstellung an die Geschichte der Kirche in dem schon skizzierten Kontext von preußischem Militarismus, Nationalprotestantismus, Staat und Militär in Potsdam und darüber hinaus zu erinnern. Eine solche Ausstellung gibt es nicht. Ich sagte schon, das ist in vieler Hinsicht ein Vakuum in der Geschichte Preußens, aber auch an der kritischen Kirchengeschichte und ihrer Sichtbarkeit. Ja. Und darauf ruht dann auf eine Bildungsarbeit, Seminare, Veranstaltungen. Das findet ja auch jetzt schon statt. Also die Nagelkreuzgemeinde insbesondere macht ein sehr reichhaltiges und differenziertes Veranstaltungsprogramm weit über Gottesdienste und geistliche Veranstaltungen hinaus. Podiumsdiskussionen, viel Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. Gruppen sollen dorthin kommen, die etwas über die Geschichte lernen sollen, sich damit für ihre Gegenwart, für unsere Gegenwart auseinanderzusetzen. Auch übrigens, um diesen Faden von Militär und Militarismus aufzunehmen, auch Soldatengruppen sollen da hinkommen und sich mit der problematischen Geschichte auch des Militärs in Deutschland, auch am 21. März 1933 oder auch in den Schlesischen Kriegen oder anderen Kriegen Deutschlands im 20. Jahrhundert auseinandersetzen.
Und nun haben wir aber auch noch einen anderen Teil der deutschen Geschichte dort zu sehen, nämlich Stichwort Rechenzentrum. Lassen Sie uns noch kurz darauf blicken. Auch das Rechenzentrum soll, zumindest nach Wunsch der Partei Die Linke, unter Denkmalschutz gestellt werden. Die Stiftung Garnisonenkirche, die evangelische Kirche, wünscht sich ganz klar einen Abriss dieses Gebäudes, das auch nur noch eine Duldung hat. Die jetzigen Nutzer, Künstler, Künstlerinnen, Kreative in Potsdam, die haben noch eine Duldung bis Ende 23 und haben ein neues Kreativquartier in Aussicht in der Nähe dort, das dann auch bald gebaut werden soll. Aber ist das Rechenzentrum Philipp Oswald gewissermaßen tauglich als Denkmal, auch architektonisch der DDR-Moderne?
Das Rechenzentrum steht heute inzwischen für vieles und es steht natürlich auch als Gegenbau zur Garnisonkirche. Die Frage, die sich stellt zum Beispiel, wird Potsdam ein reines preußisches Arkadien oder sind auch andere Phasen der Stadtgeschichte und Brüche erkennbar? Und ich glaube, und das hat auch Martin Sapro als Zeithistoriker, der das Zentrum dort in Potsdam leitet, ja auch benannt, Garnisonkirchentum und Rechenzentrum können gemeinsam deutsche Geschichte erzählen. In diesem Spannungsfeld, in diesem Kontrast. Und insofern halte ich es für absolut essentiell, dieses Gebäude zu erhalten, um diese Brüche und Widersprüche deutscher Geschichte zu erzählen. Weil das eben halt ist, kein Bruch am Kirchturm gibt. Und ich muss auch sagen, mit Verlaub, diese Friedensbotschaft, die löst das Problem auch nicht. Adolf Hitler hat am Tag von Potsdam in der Garnisonkirche von Frieden gesprochen. Max Klar hat Friedenskonzepte verfasst. Das schützt nicht vor rechts. Und es bedarf dieses Bruchs. Und dieses Rechenzentrum wird es darstellen, ganz abgesehen davon, dass es ein Ort der jungen Kreativszene in Potsdam ist, der sehr lebendig ist, der selbstverwaltet ist, der, sagen auch, basisdemokratischen Prinzipien folgt und so eine ganz andere Art von Duktus hat, der diesem Ort einfach sehr gut tut.
Auch in der DDR gab es ja aller Orten alle möglichen Losungen. Da muss ich dann immer dran denken, die damit aufgewachsen ist.
Aber Entschuldigung, ja, das kann sie doch in diesem Fall nicht sagen. Wenn da eine evangelische Kirche, der die meisten Leute heute eher Pazifismus als Militarismus vorwürfen und das gar nicht zu Unrecht, da richte unsere Füße auf den Weg des Friedens, einmeißelt und das nicht nur äußerlich tut, außen aber nicht äußerlich tut, sondern mit einem nachhaltigen friedens- und pazifistischen Bildungsprogramm verbindet, dann weiß ich nicht mehr, was Ihnen eigentlich noch bewiesen werden soll.
Na, Herr Nolte, ich glaube, ich kann Ihnen beipflichten, dass natürlich sozusagen so eine Frage von DDR-Politikpropaganda und so einem Bibelspruch schon was zwei verschiedene Dinge sind, die man schwerlich miteinander vergleichen kann. Aber es ist einfach zu sagen, die Begrifflichkeit des Friedens ist eine, die natürlich auch immer wieder von allen möglichen Übeltätern missbraucht worden ist.
Und es kommt
ja, das spricht ja nicht dagegen, an den Begriff zu erinnern, ja. Aber wir bleiben gerne noch beim Rechenzentrum.
Ganz genau.
Ja.
Und es kommt ja von den Akteuren, unter anderem auch wieder mal von dem Sprecher der Stiftung Wieland Eschenburg, zum Beispiel der Satz, noch in 100 Jahren sollen sich dann am Beispiel des Neuaufbaus des Turms der Garnisonkirche erinnern an preußische Geschichte in helleren und auch dunkleren Zügen, die sie hat. Und ich frage mich dann ja, aber wer erinnert sich noch dann an die DDR-Geschichte? Diese 40 Jahre, die ja doch auch prägend waren für unser Land. Kann man sagen, es gibt ja Beispiele in Potsdam. Ist ja auch nicht so, dass es ein reines preußisches Arkadium wird, Philipp Oswald, sondern wir haben sehr prominent im Zentrum das Hotel Mercure, das ja auch mal abgerissen werden sollte.
Es gibt einen Abrissbeschluss dazu.
Aber noch ist es da.
Ja, aber
private Eigentümer, der will nicht.
Genau.
Wie wäre denn ein Kompromiss vorstellbar? Es gab ja und gibt weiterhin verschiedenste Vorstellungen, diese beiden sehr, sehr konträren Bauten, Turm, Garnisonkirche und Rechenzentrum zu verbinden und vielleicht zu erweitern zu einem solchen Museum der Geschichte, wie Sie es schon angesprochen haben, Paul Nolte. Können Sie sich das vorstellen?
Ja, ich kann mir das vorstellen. Also wir haben es mit einer differenzierten Situation natürlich zu tun. Da gibt es auch, wir leben ja auch in einem Rechtsstaat und da gibt es, so Oswald, Sie sagten ja auch gerade da gibt es einen Eigentümer von dem Hotel Mercure, der will das dann nicht, was vielleicht die Stadtöffentlichkeit will. So. Und hier in dem Fall gibt es auch Eigentumsverhältnisse und Baurechte und so weiter, wo zunächst einmal das Rechenzentrum nach der jetzigen Rechtslage etwas sozusagen am kürzeren Hebel sitzt. Aber es gibt natürlich auch eine politische Dynamik und eine öffentliche Debatte, an der auch die Stiftung sicherlich nicht vorbeigehen kann. Und ich sehe sozusagen die Entwicklung in den letzten 2 Jahren auch in diese Richtung gehen, eines integrierten, ich nenne es mal Geschichtscampus Garnisonkirche, zu dem der rekonstruierte Garnisonkirchturm gehört. Ein Teil des Rechenzentrums, es gibt Überlegungen, da sozusagen einen Schnitt zu machen und das Gebäude teilweise zu erhalten. Ein Teil wird man wohl abtragen müssen, weil einfach extrem große Nähe schon allein aus feuerpolizeilichen und anderen Gründen wahrscheinlich nicht durchzuhalten sein wird. Dann könnte dazugehören auch ein entsprechend sozusagen kontextualisiertes Iserlohner Glockenspiel, das einem auch die Prekarität dieses Teils der Geschichte deutlich macht. Ja, und ein großer Streitpunkt und Diskussionspunkt, ein Gebäude, das noch zu entwickeln wäre, das an das Kirchenschiff anschließt, der Garnison. Kirche, das dann sicherlich nicht in originalgetreuer historischer Rekonstruktion wiederherzustellen wäre, sondern dieser Begriff der Kubatur eines Gebäudes, ja sozusagen die ungefähr die Außenmaße andeutend, ja ein Kirchenschiff, das aber ein moderner Bau sein könnte, auch eine andere Trägerschaft, vielleicht eine städtische Trägerschaft oder eine gemischte Trägerschaft haben könnte und vielleicht nochmal andere Akzente auch in der geschichtlichen Erinnerung, in der Bildungsarbeit auch setzt. Also so sehe ich einen Geschichtscampus um die ehemalige Garnisonkirche entstehen. Auch die wissenschaftliche Forschung ist da nicht weit entfernt. Das vorhin schon erwähnte Zentrum für zeithistorische Forschung, das ist für mich so eine Vision für das Jahr 2030 oder 35 vielleicht.
Es gibt ja einen sogenannten Design Thinking Prozess in Potsdam, an dem sind 6 Studenten von der Hasso-Plattner School of Design verbunden. Die haben ihre ersten Ergebnisse diese Woche, Herr Oswald, dem Bürgermeister Mike Schubert von der SPD vorgestellt. Sie waren dabei. Herr Oswald, können Sie uns was dazu sagen?
Na, das kann ich jetzt nicht. Das ist vertraulich. Es liegt dem Oberbürgermeister zu entscheiden, wann da was öffentlich wird. Ich kann nur so viel sagen, was Herr Nolte skizziert hat, ist auch etwas, was der Oberbürgermeister schon seit längerem anstrebt. Es gab mal den Versuch, ein Liebeskind für das Projekt zu gewinnen. Die Idee war eigentlich genau, einen solchen Angang zu machen. Ich denke, das wäre, ich hatte ja auch gesprochen von Bau und Gegenbau. Ich glaube, dass man vielleicht resümieren kann, der Konflikt ist ja etwas, was die Stadt Potsdam sehr geprägt hat, auch in der schwierigen Weise geprägt hat, weil es sehr unversöhnlich geworden ist, der auch eine nationale Debatte mit initiiert hat. Und ich glaube, dass eigentlich keine der Opponenten sozusagen die Hoheit über diesen Ort alleine haben kann. Und eigentlich genau eine solche Collage, ein solches Konglomerat wäre der Ausdruck eigentlich dieser gesellschaftlich widerstreitenden Kräfte. Und ich fände es souverän, wenn sich die Akteure, vor allem auch die Stadt Potsdam, dazu bekennen könnte, diese Widersprüchlichkeit, die in unserer Gegenwart, aber auch in der deutschen Geschichte liegt, ihm halt durchaus Ausdruck zu geben und zuzulassen und nicht ein Idealbild zu fabrizieren, ob es jetzt DDR oder preußische Garnison ist, das ist mir dann eigentlich relativ wurscht.
Das klingt jetzt versöhnlicher, Philipp Oswald, als ich erwartet hätte von Ihrer Seite. Der Sprecher der Stiftung wiederum sagte mir kürzlich, Wieland Eschenburg, dass der Erhalt und auch ein Teilerhalt des Rechenzentrums über seine Fantasie geht. Also wie realistisch sind tatsächlich solche Vorstellungen, das miteinander in Einklang zu bringen und an dieser Stelle tatsächlich ein diverseres Stadtbild als ein historisch homogenes preußisches Potsdam zu bauen? Paul Neute.
Ja, um die Rekonstruktion eines historisch homogenen oder historistisch homogenen Potsdams kann es ja gar nicht gehen. Also wenn man sich da in Potsdam bewegt, dann sieht man übrigens auch, das ist ein Eindruck, den ich immer noch ganz stark habe, wie stark immer noch die Wunden des Zweiten Weltkriegs und auch natürlich auch dessen, was die DDR dann daraus gemacht hat, ähnlich wie das, wie Oswald schon sagte, in der Bundesrepublik in Westdeutschland dann auch oft war, wie tief diese Wunden noch im Stadtbild sind. Natürlich wird der Garnisonkirchturm dann ein markanter Bau sein oder diese Rekonstruktion des Schlosses, in dem jetzt der Landtag ist. Liebe Güte, kann man auch drüber streiten, aber deswegen bleibt Potsdam doch trotzdem sehr divers, weil da auch große Plattenbausiedlungen und Straßenschneisen und vieles andere auch bleibt natürlich, was auch die Geschichte der DDR auch widerspiegelt. Aber die Fantasie, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Gedanken sind frei, Fantasie ist ein variables und vor allen Dingen auch in der Zeit veränderliches Gut. Ich bin überzeugt, dass die weitere Entwicklung in so eine Richtung gehen wird. Wir haben im wissenschaftlichen Beirat übrigens über das Rechenzentrum auch unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche emotionale Reaktionen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, dieser scheußliche Kasten muss unbedingt weg. Ich kann mir selber einen solchen Teilerhalt und eine Integration in einen solchen Geschichtscampus auch gut vorstellen.
Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für die intensive Debatte. Philipp Oswald in Kassel, vielen Dank.
Ja, danke.
Und Paul Neute hier im RBB-Studio.
Ja, vielen Dank und Grüße auch nach Kassel.
Wer über die Garnisonkirche Potsdam nachdenkt, muss in die Tiefen und ins Dunkel der deutschen Geschichte einsteigen. Ich habe beim Vorbereiten auf das Gespräch gemerkt, wie wenig ich tatsächlich über preußische Geschichte und ihre Verstrickung mit Kirche und Nationalsozialismus weiß. Deshalb finde ich die von Paul Neute favorisierte Idee eines Museums über den Mythos und die Realität von Preußen, gerade in der ehemaligen Garnisonstadt Potsdam, sehr gut. Aber auch das Rechenzentrum gehört zu diesem Ort. Und ich bin sehr gespannt, ob eine Verbindung von Barock und Beton, von Kirchturm und Büroquader gelingt. Ein Quartier, das sich mitten im schönen Potsdam den historischen Brüchen und ihren Folgen widmet, könnte tatsächlich ein Lernort werden. Wenn Sie Ihre Gedanken über Erinnerungspolitik im Stadtbild mit mir und meinem Team teilen möchten, dann freuen wir uns sehr. Schreiben Sie uns an derzweitegedanke@rbbkultur.de. Nächste Woche geht es um die Frage, wo das Leben nachhaltiger ist, auf dem Land oder in der Stadt. Meine Kollegin Carla Spangenberg spricht dann mit dem Ökologen Ernst-Paul Dörfler, der im Biosphärenreservat Mittelelbe lebt, und mit dem Ökonomen Gernot Wagner, der in New York forscht. Ich bin Natascha Freundl und sage danke fürs Zuhören und Weiterdenken.